möchte euch einladen, mit mir einen Text aufzuschlagen, der tief in die Seele eines jeden Menschen sprechen kann. So ist Jesus. Er spricht in unser Herz und erweckt unseren Geist. Ich möchte euch bitten, dass wir Johannes 18 aufschlagen und dort einen bedeutsamen Vers, eine Aussage, die in dieser Zeit eine besondere Bedeutung besitzt. Jesus spricht zu Pilatus. Pilatus antwortet ihm: Spricht zu ihm, stellt fest, Vers 37, so bist du also ein König? Jesus hatte ihm geantwortet zuvor, im Vers zuvor: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er sprach von einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Pilatus kannte nur die Reiche dieser Welt. Und Pilatus war sich bewusst, dass der Angeklagte tatsächlich von einem Reich sprach, aber einem andersartigen Reich. Und Pilatus beobachtete diesen Mann. Pilatus war aus dem Schlaf geweckt worden. Das war ihm alles unangenehm. Aber hier begegnete er einem anderen Reich, einem Reich, das ihm nicht bekannt war, nicht von dieser Welt. Jesus sprach weiter zu ihm im Vers 36, wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Jesus macht deutlich, was erstaunen muss. Es erstaunte ihn damals, Pilatus, und es wird noch einmal viele in Erstaunen versetzen in dieser Zeit. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Hier haben wir das Schwert, das erschlägt. Hier haben wir die Schüsse, die niederstrecken. Hier haben wir die Gewalt, die sogar eine ganze Nation erschüttern kann. Und Deutschland ist nicht mehr, wie es einmal war. Ein Schrei geht durch dieses Land. Was haben wir getan? Denken viele. Aber Gott, der mitleidet, der mitfühlt, hat alles in seiner Hand. Und der Vater wusste, warum sein Sohn so sprach. Der Vater im Himmel war bei seinem Sohn in diesem Moment. Und er war es immer gewesen, aber jetzt ganz besonders bei diesem Zeugnis. Jesus sagt, meine Diener hätten gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Wem ausgeliefert? Den Seinen? Den Seinen? Den Juden? War nicht seine Jünger Juden? Kann man nicht in sein Eigentum, wurde er aufgenommen? Vielfach wurde er aufgenommen. Kinder nahmen ihn auf, weil sie ihn gern hatten. Kranke nahmen ihn auf, weil sie Heilung erfuhren. Gefangene nahmen ihn auf, weil er zu ihnen kam. Und sie sich danach sehnten, dass jemand zu ihnen kommt. Eigentlich nahmen ihn die Menschen überall auf. Und es gab Gelehrte, die sahen nach, die dachten nach. Solche Melanchthons und Luthers und Zwinglis und wie sie alle heißen. Sie brauchten oftmals länger, aber sie nahmen ihn auf. Aber da gab es etwas, das ihm Widerstand leistete. Und das war die Position der Macht. Das war die Stellung, die jemand besaß unter den Menschen. Es war die Theologie, missverstandene Theologie. Und sie stand auf, wieder diesen einen, den Nazarener, wie eine gewaltige Macht, um ihn zu vernichten, um ihn zu zerstören. Mit dem Ziel, ihn zu zerstören. Wie ist das möglich? Was war sein Geheimnis? Worin lag seine Kraft? Warum war er anders? Er hätte kämpfen können auf die Weise, wie die Welt kämpft in Bezug auf die Macht, die er besaß. Aber sein Reich wird befehligt von einer Gewalt, die nicht gewalttätig ist. Liebesgewalt, die Herzen zusammenfügen kann, statt sie auseinanderzureißen. Die in ein Amt setzen kann, so dass man ein Amt ausfüllen kann. Herr, zeige mir meinen Platz in deinem Werk. Ich möchte ein Amt erkennen, aber lass es geistlich sein. Es muss keine hohe Position sein. Ich möchte meinen Platz ausfüllen. Nur den Platz, den du mir bereitet hast. Ich möchte ich selbst sein dürfen. Du möchtest du selbst sein dürfen. Du darfst es. Das ist die frohe Botschaft. Du darfst du selbst sein. Ganz so, wie du wirklich bist. Und damit antwortet hier eigentlich Jesus mit einem Inhalt, der so tief ist, der alle Wunden heilt, der von einem Reich spricht, das nicht untergehen kann. Denn das Reich der Liebe kann nicht untergehen. Oder wie ging es Viktor Frankl im KZ, als er sah, wie die Menschen um sich herum untergingen, hielt ihn doch eines am Leben, die Liebe. Und er gründete dann eine Schule der Psychotherapie, nicht mit dem Ansatz von Sigmund Freud oder Adler oder Jung, nein. Sein Ansatz war ein anderer. Das Hauptbedürfnis des Menschen war etwas ganz anderes als jene großen Männer des Denkens erkannt hatten. Der Mensch ist getrieben von einer einzigen Sehnsucht nach Liebe, nach Liebe. Und deshalb überlebte er das KZ in der Sehnsucht nach seiner Frau, nach seiner Mutter, weil er bis zum Schluss glaubte, vielleicht werde ich sie wiedersehen, obwohl sie schon lange getötet worden waren. Und wir haben eine höhere Hoffnung, zu der er vielleicht auch noch gelangt ist. Eine Hoffnung, die das Grab zerbricht. Wenn diese Hoffnung eine Hoffnung ist, die das Grab zerbricht, dann ist sie mächtiger als der Tod. Das bedeutet, sie ist mächtiger als die Sünde. Denn die Sünde führt zum Tod. Und der wird leben, der die Sünde überwunden hat. Deshalb muss der Heilige Geist überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und Satan muss überführen von einem Missverständnis in Bezug auf Sünde, von einem Missverständnis in Bezug auf Gerechtigkeit und von einem Missverständnis in Bezug auf Gericht. Zwei Theologien kämpfen gegeneinander. Und beide haben nichts miteinander zu tun. Die eine versklavt dich. Du hältst für Sünde, was gar nicht Sünde ist, und bist versklavt. Oder du bist in Sünde, aber hast keinen Ausweg, weil kein Befreier dargestellt wird. Die andere Theologie begrenzt Sünde auf das, was Sünde ist, und macht dich allein dadurch schon frei. Uns sendet einen Befreier, der die Macht hat, dich freizusetzen für immer. Aber was heißt denn dieses für immer? Was bedeutet es denn für mein Morgen? Was bedeutet es denn für meine Zukunft? Was bedeutet es für diesen Augenblick für mich? Für mein Heute, mein Jetzt. Hier bin ich, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Wer sagte das? Glaubte er, dass da Macht war in dem Moment vor Kaiser und Fürsten und Prälaten und Leuten, die zuschauten? War da Macht? War da Kraft? Wo war sie? Im Himmel oder auf Erden? Und hier steht dann, dass er sagt, am Ende von Vers 36. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Was ist alles beinhaltet in dem wenigen, was hier steht? Nun, ich möchte ein paar Schlagworte bringen. Beinhaltet ist, du bist schön. Wunderschön. Du bist so schön. Ich meine dein Aussehen. Du bist wunderschön. Das ist hier beinhaltet. Damit ist das Problem Schönheit gelöst. Dann noch mehr. Alles. Alles, was deine Umstände betrifft, ist der ideale Ausgangspunkt, damit du glücklich sein kannst und dein Lebenswerk erfüllen kannst. Und das ist genau der Punkt, an dem Satan uns täuschen will. Dass wir auf ein Morgen warten, ohne ein Heute zu leben. Weil wir unser Gestern falsch beurteilen. Aber dein Gestern wird beurteilt im rechten Licht nur durch ihn, Jesus Christus. Wenn dein Gestern für deinen Geist gelöst ist in dir selbst, dann ist dein Heute voller Frieden. Also muss Jesus etwas tun in Bezug auf meine Vergangenheit und meine Gegenwart. Es wird nicht reichen, dass er mir zum Beispiel Vergebung schenkt für meine Vergangenheit, mir aber nicht Kraft schenkt, dass ich nicht mehr heute zurückfiele in die Probleme oder Sünden meiner Vergangenheit. Und wenn er mir etwas gibt, was mein Gestern löst und mein Heute mit Freude erfüllt, dann kann ich auch mit Zuversicht in die Zukunft blicken und gehen. Der Herr Jesus stand hier in seiner Gegenwart, als er hier vor Pilatus stand. Aber Paulus hat später etwas aufgeschrieben, im Hebräerbrief, wo wir sicher oft gelesen haben. Im Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeit. Und nun war er derselbe, der er immer gewesen war. als er vor Pilatus stand. Sein Lebenswerk ging einem Höhepunkt entgegen. Und ähnlich verhält es sich mit dem Lebenswerk der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten. Wir eilen jetzt einem Höhepunkt entgegen. Deshalb hören wir erneut von den Kanzeln, von manchen, von wenigen geringen Kanzeln, die Botschaften, die in der Vergangenheit schon gegeben worden sind, um ein Volk vorzubereiten auf das Kommen des Herrn. Ist das nicht wunderbar, wenn plötzlich das Leben, das Jesus hier in sich trug, sichtbar wird in Worten, im Leben, in Taten? Und du dir als Zuhörer sagst, das ist wirklich so neu und doch so alt. Warum alt? Weil es meiner Sehnsucht entspricht, meinem Verlangen entspricht. Kann das wirklich sein, dass Jesus mich für frei erklärt? Durch sich selbst? Kann sein Gestern bedeuten, dass mein Gestern gelöst ist? Durch den Glauben? Das müsste dann wirklich Glauben sein. Das müsste Glauben an einen sein, der ein Problem löst. Und zwar so tiefgründig löst, dass keine Missverständnisse zurückbleiben. Es ist eine Lösung in Bezug auf mein Gestern, die aber so tiefgreifend ist, dass sie aus meiner heutigen Begegnung mit ihm heraus entsteht. Mein Gestern wird also gelöst, wenn ich ihm ins Antlitz blicke und sein Wort mich heilt. Sein Wort, das direkt vom Himmel herabgesandt ist, um meine Seele zu reinigen von Unglauben. Und wenn ich ihm mein Ich übergebe, sagt Ellen White, schneidet er die Selbstsucht davon ab und gibt es mir rein zurück. Und über Jesus heißt es, er begann sein Leben, durchschritt es und vollendete es mit einem geheiligten menschlichen Willen. Das ist eine interessante Aussage. Das heißt, er kam als ein geistlicher Mensch auf diese Welt mit einem geheiligten menschlichen Willen und litt im Fleisch. Und wir, auch wir, dürfen einen geheiligten menschlichen Willen empfangen durch den Glauben. Die Bibel nennt das die Neugeburt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Nicht dein Fleisch, das ist nicht damit gemeint. Dein Fleisch versucht dich bis zum Ende. Was ist neu geworden? Nun ist dein Wille geheiligt. Nun ist dein Geist gereinigt von Selbstsucht. Nun ist nichts verblieben in dir, was dich trennen könnte von Gott. Keine Sünde, keine Herzenssünde, die aus der Selbstsucht entsteht. Der Ärger, der Zorn, all das, was uns selbst ja quälen will, die Ungeduld, wird sie weggenommen. Wie eine Explosion wird sie hinweggesprengt durch den, der im Fleisch überwunden hat. Und im Vers 37 jetzt, in Johannes 18, da steht, da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König. Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Nun, Johannes schreibt ja in der Offenbarung, dass wir eine wunderbare Bestimmung haben. In Johannes, in Offenbarung Kapitel 1, ja, wir kommen gleich zurück zu dem Kapitel in Johannes 18, also wir können das auch aufgeschlagen bewahren, aber in Offenbarung 1, da heißt es, ein Grußwort im Vers 4, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, und der war und der kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Wodurch? Von wessen Sünden? Von unseren Sünden? Durch sein Blut. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat. Das entsteht, wenn man aus der Erfahrung der Herzenskälte oder Herzenslauheit hindurchbricht, weil ein Durchbrecher, wie Micha Kapitel 2 sagt, vorausgeht, ein Leithammel, der vorausgeht und sich schlachten lässt. Micha Kapitel 2. Dort heißt es, Micha 2, Vers 12, ich will dich, Jakob, sammeln. Und zwar ganz sammeln. Ich will den Überrest Israels vollständig zusammenbringen. Will sie vereinigen wie die Schafe in der Hürde, wie eine Herde auf ihrem Weideplatz, dass es von Menschen wimmeln soll. Der Durchbrecher wird vor ihnen hinaufziehen ans Kreuz. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen, vom Kreuz in den Himmel, in die heilige Stadt, wo der Tempel Gottes heute ist. Und zum Tor ein- und ausziehen, ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Wir haben jemanden, der direkt einst vor uns ging und es heute weiter tut. Und wenn Johannes uns mit Königen vergleicht, zu denen Jesus uns gemacht hat, wenn wir reingewaschen worden sind durch sein Blut, dann stimmt unser Auftrag überein mit seinem Auftrag. Er sagt zu Pilatus, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Hier haben wir es. Jetzt wissen wir es. Er ist dazu gekommen, dass er der Wahrheit Zeugnis gebe. Er sagt an anderer Stelle, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er sagt aber auch, wer mich sieht, der sieht den Vater. Er ist die Wahrheit und offenbart die Wahrheit. Und das ist der Auftrag, den Gott jedem Menschen in die Wiege gelegt hat, ins Herz geschrieben hat. Dazu ist jeder geboren worden. Ich bin dazu geboren, sag es. Sag es für dich. Dies ist die Wahrheit. Deine Wahrheit. Manch einer hat sich gewundert, warum denn diese Andacht heißt, dein Glaube, Jesu. Kann es sein, dass Jesus etwas ist, was ich von ihm empfangen darf, was mir gehört? Dass er etwas erkämpft hat, was mir gehört und was mir niemand streitig machen darf? Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Nun, ich möchte, dass wir hier einen Moment zu 1. Johannes Kapitel 4 gehen. Es gibt eine Wahrheit, die Satan hasst wie keine andere. Es gibt eine Wahrheit, die die Grundlage bildet für die Aussagen, die Jesus hier auch trifft. Denn seine Erfahrung war nur möglich auf diese Weise. Auf welche Weise? 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1 und folgende. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Woran? Herr, woran? Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Jesus Christus im Fleisch gekommen? Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt schon ist er in der Welt. Nun kommt mit mir zu 1. Petrus Kapitel 4. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 1, dort steht: Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch euch, auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Jesus hat im Fleisch gelitten. Das Bekenntnis, das wahre Bekenntnis, das zeigt, dass Gott tatsächlich bekannt wird, ist, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Und jetzt sehen wir, dass hier heißt, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Jesus ist in das Fleisch gekommen und hat darin gelitten. Und dann heißt es, wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Wie das? Wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen und so weiter. Wir ließen uns gehen. Nun, hier liegt ein Geheimnis, dass wir ja am Studieren sind, wenn wir Gottes Wort studieren. Es ist das Geheimnis, das uns frei macht. Es ist ein Geheimnis, das zum Beispiel sichtbar wird in einer Aussage wie, wenn Ellen White schreibt hier im Brief 106 aus dem Jahre 1896, Christi Leben repräsentiert ein vollkommenes Menschsein. Genau das, was du sein kannst, war er in der menschlichen Natur. Genau das, was du sein kannst, war er in der menschlichen Natur. Er wurde nicht nur Fleisch gemacht. Was sagt sie hier? Er wurde nicht nur Fleisch gemacht, sondern in der Gleichheit des Sündenfleisches wurde er gemacht. Damit ja kein Missverständnis aufkommt, dass das Wort Fleisch Sündenfleisch bedeutet, macht sie so deutlich. Seine göttlichen Eigenschaften wurden zurückgehalten, so dass sie ihm nicht die Seelenangst erleichtern konnten oder seine körperlichen Schmerzen. Zwei Dinge, körperliche Schmerzen, aber auch Seelenangst. Warum Seelenangst? Was quält denn dich? Nun, Jesus wurde gequält durch das, was Satan ihm an Gedanken und Gefühlen, die ihn quälten, tagtäglich einflößte. Er erbte das Erb, die Natur, die du und ich von unseren Eltern geerbt haben. Und durch diesen Kanal versucht uns der Teufel. Ja, was heißt denn das? Heißt das nicht, dass dann alle Gedankenmuster, die dich quälen mögen, die dazu beitragen mögen, dass du dich geknechtet fühlst oder weißt, eine Täuschung sind? Wenn es heißt in Römer Kapitel 8, Vers 3, aus dem Ellen White hier auch den Gedanken ableitete, den sie gerade hatte? Wo steht am Ende des Verses, dass Jesus die Sünde im Fleisch verurteilte? Wenn dieses Fleisch jetzt so aussieht, dass er auch überfallen wurde gedanklich von Gedankenmustern, die ihn peinigen, quälen wollten. Was waren denn die Gedanken seiner Vorfahren gewesen, die die Vorfahren gequält hatten? Was waren denn die Sünden gewesen, die sie begangen hatten und dass sein Fleisch, das er geerbt hatte, weiter auch begehrte, dass es ausgeführt würde? Bitteschön? Römer 8, Vers 3. Da steht es. Und du sagst dir, aber ich werde geplagt von Erinnerungen. Nahm nicht Jesus unsere Sünde auf sich? Wurde er nicht genauso geplagt von der Erinnerung der Sünde, die er selbst nie begangen hatte? Weil ständig über sein Fleisch ihm etwas eingeredet werden sollte, was er gar nicht selbst getan hatte, was aber in der Kraftwirkung genauso stark auf ihn eindrang, als hätte er es selbst getan. Wo liegt dann der Unterschied? Und wenn da sich Freiheit abspielte, wenn da ein Kampf stattfand, nicht zu glauben dem, was der Feind dir sagen möchte durch deinen eigenen Geist. Haben wir nicht das Zitat gehört in dieser Woche aus dem Leben Jesu, wo es heißt, dass er die Schwachheiten der menschlichen Natur auf sich nahm und es genau definiert wurde und einer der Punkt war, der moralische Wert, der durch den Sündenfall nicht mehr derselbe war in der menschlichen Natur, war auch in seiner menschlichen Natur nicht mehr derselbe. Und er spürte die moralischen Angriffe, so wie du und ich. Sonst kann ich jetzt nicht diesen Frieden darüber haben, dass er die Sünde in seinem Fleisch verurteilte. Und wenn ich zu seinen Füßen falle und ihm danke, bin ich reingewaschen, reingewaschen von allen eigenen Sünden, die ich je begangen habe. Und auch von der Macht meines Erbguts, das mich weiter versuchen wird, weil er alles in sich vollständig ausgemerzt hat und dir das reine Geschenk seines Charakters verleiht, so dass du heute einen reinen Geist empfangen kannst, frei von Sünde, frei von dem, was dir die Kraft nehmen würde, der Versuchung des Feindes zu widerstehen. Denn das ist unser Immer. Ich weiß nicht, wo Marius gerade ist, aber ich höre ihn, glaube ich, manchmal. Ist das nicht unser Immer, dass wir jetzt widerstehen werden und widerstehen können, weil wir wissen, was Leiden bedeutet. Wir haben gelitten zu dem Punkt hin, wo wir geglaubt haben, dass wir rein sind durch seine Liebe, rein sind durch sein Leiden. Und wenn wir das zu dem Punkt hin erfahren, weil wir ihn betrachten, sein Wort betrachten, dass wir von Neuem geboren werden, dann haben wir in uns plötzlich diesen Durchbruch aus dem Glauben empfangen, der uns möglich macht, dasselbe Leiden, das wir bei diesem Durchbruch erfahren, für immer zu erfahren. Weil wir täglich nun ihn in uns besitzen, der uns die Kraft gibt, zu dem Gedanken zu widerstehen, dass wir nicht Gottes Kinder wären. Oder wie bei der zweiten Versuchung, wo Satan wollte, dass er doch jetzt einen Beweis seines Glaubens darbrächte. Musst du dann noch einen Beweis für deinen Glauben darbringen, wenn du Gottes Tochter bist, Gottes Sohn bist? Was hast du zu beweisen? Nichts, als zu wissen, dass dieses Leiden, was über uns kommt, über alle Brüder und Schwestern kommt. Es ist dieses Leiden Christi, das nötig ist für unser persönliches Leben, dass wir Anteil daran haben, dass wir reifen können, dass wir den Gehorsam erlernen, indem wir, wie er überwand, auch überwinden. Dass wir nicht sündigen, weil wir bereit sind, nun dankbar zu leiden mit ihm, weil wir Geliebte geworden sind, die das wissen. Die wissen, dass der ganze Kampf nicht gegen uns geht, sondern gegen Jesus. Der ganze Kampf geht allein gegen ihn. Und weil Satan ihn nicht stürzen konnte, möchte jetzt uns stürzen, aber im Grunde genommen kämpft er gegen Jesus. Er hasst ihn. Und Jesus möchte dir immer nur sagen, alle deine Umstände, die du hast, gegenwärtig in deinem Leben und mit Rückblick auf deine Vergangenheit, sind der ideale Ausgangspunkt für dich, denn sie sind der Beweis meiner unendlichen Liebe zu dir. Wie war sein Ausgangspunkt? Bethlehem, Ephrata, die du ganz klein bist, kommst du dir nicht so vor? In jeder Hinsicht klein. Seine Brüder, die ihn peinigten. Sein Fleisch, das ihn proportional zu der Heiligkeit seines Charakters versuchte. Und so wird es bei uns auch sein. Welchen Vorzug hatte er? Er war ein geistlicher Mensch. Sonst hätte er uns nicht retten können. Es ist der Vorzug seiner Liebe, die aber genährt wurde durch Entscheidungen, die er als Kind erlernte. Und so bewahrte er einen Vorzug, den Satan ihm entreißen wollte, weil er sagte, du bist nicht Gottes Sohn. Du bist es nicht. Ausgemergelt sah er ihn. Du bist es nicht. Aber wir wissen, wir sind es. Wir sind es. Söhne und Töchter. In der Lage zu widerstehen, wenn wir wissen, was wir zu widerstehen haben. Und Jesus wusste es. Dem Gedanken, dass er nicht König, Sohn geliebt wäre. Aber er wusste um das Kreuz von Anfang an und lebte es. Deshalb ist er unser Erlöser. Unsere Sünden haben ihn ans Kreuz gebracht. Der Zorn, der heilige, liebende Zorn eines ewigen Vaters kam mit aller Gewalt auf ihn, um unserer Sünde willen. Aber er wusste ganz genau, dass du und ich, hätten wir die Mutter und den Vater oder die Erkenntnisse, hätten unsere Eltern die Erkenntnisse gehabt, die Daniel besaß. Wie ist Daniel aufgewachsen? Gott sagt dir, so bist du, so wärst du auch aufgewachsen. Es war nur ein Mangel an Erkenntnis. Christus stirbt nicht für dich, um dir etwas vorzuwerfen, sondern stirbt für dich, weil er weiß, dass du gehandelt hättest, wie du immer in deinem Innersten hättest handeln wollen, wenn du nur um die Dinge gewusst hättest. Und deshalb möchte er dir nur sagen, dass alles gut ist und die Ausgangslage entscheidend ist, weil darin erkannt wird, dass du dem vertraust, der keine Fehler macht und der genau die Dinge in deinem Leben zugelassen hat, die notwendig sind, damit deine Hand mächtig wird im Kampf. Denn du wirst durch das Schwert des Geistes, genau durch deine Erfahrung, genau durch das, was für dich am schwierigsten war, durch den Punkt, wo du dir sagst, das war der furchtbarste, das ist genau der Punkt, durch den Gott, durch dich, die Mächte der Finsternis über das Leben im Leben anderer zerbrechen wird. Sie brauchen genau die Erfahrung, die du hattest. Genau diese Erfahrung und keine andere. Mit allen Schwächen, Irrtümern, Sünden, Verfehlungen, die du hattest. Genau diese Erfahrung. Er ist zur Sünde gemacht. Er versteht den Sünder. Nicht nur Versuchung versteht er. Er versteht alles, was du selbst erfahren hast, weil er es genauso gespürt hat, als hätte er es selber erfahren.